Die vom Regen noch nassen Gräser und Kräuter stehen hüfthoch und machen es schwierig, auf dem steilen Wiesenhang voranzukommen. Der liegt am Nordrand der Gemeinde Eisenerzt, einem Ortsteil von Siegsdorf im Landkreis Traunstein. Die Wiese gehört Dietbert und Brigitte Mönch, ebenso wie der dichte Wald, der sich weiter oben anschließt und in dem es noch einmal steil hinaufgeht bis in eine Höhe von 80 Metern über dem Wohnhaus. Die Wiese und der Wald sind etwas Besonderes, etwas, das in Deutschland eher selten zu finden ist. Sie sind jagdrechtlich befriedet, das heißt, dort darf nicht mehr gejagt werden. Ein Grundeigentümer kann dies bei der Jagdbehörde beantragen.
Es gab keinen konkreten Auslöser. Es war der Wunsch, ein Rückzugsgebiet frei von der Jagd zur Verfügung zu stellen. Wir hatten mit unserem Haus ein Grundstück erworben, das bewaldet war, und wollten das für die Tierwelt reservieren.
Grundsätzlich gilt, hat ein Eigentümer Grundbesitz von weniger als 75 Hektar, so ist er qua Gesetz automatisch Mitglied in einer Jagdgenossenschaft. Das Recht zur Ausübung der Jagd hat auf seinem Grund jedoch nicht der Eigentümer, sondern die Jagdgenossenschaft. Der Eigentümer muss also dulden, dass andere auf seinem Grund jagen und auch noch Mitglied der Jagdgenossenschaft sein. So war es auch beim Ehepaar Mönch mit ihrem Grund von 4 Hektar. Eine solche Zwangsmitgliedschaft hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2007 für unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention erklärt, wenn der Eigentümer aus ethischen Gründen die Jagd auf seinem Grund ablehnt. Trotz dieses Urteils war es für das Ehepaar nicht leicht, die jagdrechtliche Befriedung durchzusetzen, sagt Dietbert Mönch.
Ja, es war eine Aktion über 8 Jahre. Nachdem sich die zuständige Jagdbehörde im Landratsamt Traunstein geweigert hatte, die jagdrechtliche Befriedung zu genehmigen, mussten wir einen Anwalt einschalten, mussten vor Gericht ziehen und haben 8 Jahre gebraucht, bis eine gerichtliche Entscheidung zu unseren Gunsten vorlag.
Seit 2022 ist der Grundbesitz offiziell jagdfrei.
Wir haben Rehe auf dem Grundstück, die auch aus dem Wald rauskommen und die Gelegenheit nutzen, auf unserer Wiese sich aufzuhalten. Und zwar nicht mal nur für eine Viertelstunde, sondern 2-3 Stunden am Stück. Das heißt, die Rehe nutzen die Gelegenheit, sobald sie die Chance dazu haben. Und sie wissen natürlich nach einer gewissen Zeit, dass hier nichts geschossen wird. Und dementsprechend verhalten sie sich auch.
Durch den Wald hindurch führen keine Wege. Ein dichter Mischbestand aus alten Buchen, Fichten, Eschen, Ahorn und anderen Arten, der in einem guten Zustand sei und wenig Verbiss aufweise, sagt der Eigentümer.
Man muss den Tieren ausreichend Möglichkeiten zum Überleben zur Verfügung stellen und dann braucht man auch nichts zu jagen. Das hat tausende von Jahren funktioniert und könnte auch heute noch funktionieren. Was wir falsch machen ist, dass wir die Jagd benutzen, um das auszugleichen, was wir an Schaden anrichten. Wir missbrauchen die Natur, indem wir die Flächen entweder zubetonieren oder Ackerbau und Viehzucht nutzen und lassen den Wildtieren nicht den notwendigen Lebensraum. Würden wir dafür die notwendigen Flächen zur Verfügung stellen, brauchten wir auch keine Jagd.
Doch würde das tatsächlich im ganzen Land funktionieren? Würden sich auch ohne die Jagd die Wildbestände irgendwann von selbst regulieren? Würden junge Bäume wachsen können, ohne zu stark verbissen zu werden? Und das in einer Landschaft wie der unsrigen, die längst keine Naturlandschaft mehr ist, sondern eine Kulturlandschaft mit vielen Eingriffen wie Straßen, Siedlungen, Gewerbeflächen und Landwirtschaft. Diese Selbstregulation werde es in einer solchen Landschaft nicht geben, meint Ernst Weidenbusch, Präsident des Bayerischen Jagdverbands. Hierzu brauche es die Jagd. Und die, sagt er, sei sehr viel mehr als das Erlegen von Tieren. Es gehe um Hege, also sämtliche Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Pflanzen und Tieren. Das sei aus gutem Grund auch so im Bundesjagdgesetz festgelegt, sagt Weidenbusch.
Wir kümmern uns darum, dass Eingriffe, die der Mensch gemacht hat, von uns abgemildert werden. Was bedeutet das? Wir kümmern uns um die Anlage von Äsungsflächen, von Grünstreifen, weil die Tiere in der Kultur, in der Feldkultur so ihren Lebensraum verloren haben. Das heißt, wir ergänzen ihn wieder. Wenn jetzt im Hochgebirge die Temperatur zunimmt, müssen wir uns kümmern, dass Schneehuhn, Schneehase, Steinbock, Murmeltier Möglichkeiten haben, gleichwohl zu überleben. Und das letzte Beispiel zeigt natürlich auch, wenn die Population zu groß ist, dann greifen wir durch Erlegung ein, was dann dem Rest der Population hilft, weil er wieder überleben kann.
Keiner Tierart sei geholfen, wenn die ganze Population verhungere, weil nicht genügend Nahrung vorhanden sei, sagt Weidenbusch.
Deswegen bringen wir das ins Gleichgewicht. Das Wort Gleichgewicht trifft es vielleicht an dieser Stelle ganz gut. Der Auftrag unserer Hege ist, das Gleichgewicht in der Natur wiederherzustellen, das wir als Menschen durch unsere Eingriffe beseitigt haben.
Das sagt nicht nur der Präsident des Jagdverbandes, sondern auch Ralf Strausberger. Er ist Waldreferent beim Bund Naturschutz in Bayern, außerdem Waldbesitzer und Jäger. In einer Naturlandschaft, sagt er, käme man sicherlich ohne Jagd aus, nicht aber in einer Kulturlandschaft wie der unsrigen.
Also wir haben keine natürlichen Wilddichten, sondern wir haben sehr hohe Wilddichten, viele Rehe, die von einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft profitieren. Das heißt, wir haben sehr viel Rehe, sehr viel Hirsche, auch im Gebirge sehr viel Gams. Und die muss natürlich ein Stück weit reguliert werden, weil der hohe Wildbestand sich halt auf die Waldverjüngung letztendlich auswirkt.
Klar ist, Rehe, Hirsche und andere Tiere wie etwa Wildschweine erbringen auch wichtige Ökosystemleistungen für den Wald. Samen von Bäumen und Sträuchern werden von ihnen über weite Strecken transportiert, zwischen den Hufen, im Fell und durch die Verdauung. Durch die Hufe, aber auch durch das Wälzen des Körpers wird der Waldboden geöffnet, sodass dort Samen keimen können. Suhlen bieten zusätzlich Lebensraum für Insekten und Amphibien. Das sagt auch Ralf Strausberger. Das Problem sei einzig die Menge an Tieren. Das heißt, zu viele Tiere gefährden irgendwann ihren eigenen Lebensraum.
Also wir verlieren in weiten Teilen Bayerns zentral wichtige Baumarten im Gebirge, beispielsweise die Tanne. Das heißt, die Bergwälder sind nicht mehr stabil, weil keine Tannen aufwachsen können, weil die zusammengefressen werden. Oder in weiten Teilen Nordbayerns oder im Flachland ist es die Eiche, die in weiten Teilen gefressen wird. Selbst im Spessart, der berühmt ist für seine Eichen, wo viele Alteichen und Samenbäume vorkommen, gelingt es in der Regel nicht, Eichen außerhalb vom Zaun hochzuziehen. Also das heißt, wir verlieren die Schutzfunktionen der Wälder, wenn es nicht gelingt, die Wildbestände auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen.
Wildbestände auf ein vernünftiges Maß zurückführen. Das ist das, was die beiden Brüder Alexander und Herbert Riepel antreibt. Die Landwirte aus Riedenburg-Tann im Landkreis Kelheim besitzen 40 Hektar Acker und 30 Hektar Wald. In ihrem Wald gibt es keine Wildschutzzäune und Gatter, mit denen junge Bäume vor dem Verbiss durch Rehe geschützt werden, so wie man sie häufig sieht.
Wir haben jetzt die Fichte, dann haben wir einen Ahorn. Dann haben wir eine Weißtanne, dann haben wir nochmal eine Weißtanne, dann haben wir eine Rotbuche, Eiche ist auch noch da. Also wir haben jetzt da 5 verschiedene Baumarten auf einer Fläche von 5 Quadratmetern.
Und alles gar nicht verbissen oder sehr wenig? Oder? Ja.
Alles Naturverjüngung und fast kein Verbiss. Ein bisschen Verbiss ist da, weil ganz ohne geht es halt auch nicht. Weil wir wollen das Rehwild nicht ausrotten und können das Rehwild auch nicht ausrotten. Aber wir müssen das Rehwild an den Lebensraum anpassen.
Das Rehwild an den Lebensraum anpassen, das ist für die Brüder Riepel der entscheidende Punkt. Anpassen heißt für sie, den Tierbestand durch die Jagd so zu regulieren, dass beide leben können, die Tiere und der Wald. Das machen die Brüder selbst, beide sind Jäger. Als das 300 Hektar große Jagdrevier, in dem sich auch ihr Wald befindet, neu vergeben wurde, griffen sie zu. Seit 2012 jagen sie dort selbst, waldorientiert, wie sie sagen.
Wir jagen in Intervallen, also wir nutzen den Mai intensiv und dann ist bei uns auf Rehwild im Prinzip Juni, Juli, August ist bei uns Pause. Da gehen wir halt dann raus, wenn es Probleme auf den Feldern gibt und dann ab September fangen wir wieder intensiv zu jagen an. Machen das auch blöckeweise, wenn wir jetzt hier in diesem Gebiet intensiv gejagt haben, einiges erlegt haben, dann wechselt man in ein anderes Gebiet, um einfach, dass das Wild wieder heimelig wird und dass halt dann der Jagderfolg steigt.
Bevor die Brüder in ihrem Wald selbst jagen konnten, machte das ein Jagdpächter, wie es sonst üblich ist. Mit dem Ergebnis waren sie jedoch alles andere als zufrieden, wie sich Herbert Riepel erinnert.
Wir haben eine Entrümpelungshieb gemacht, also sprich in Altbestand gelichtet, damit Lichteinfall kommt, damit sich eine Naturverjüngung einstellt. Wir haben dann im Herbst haben wir auch immer die einjährigen Tannenkerzen gesehen und im Frühjahr war alles wie mit dem Rasenmäher weggemäht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen, wir müssen was ändern.
Überall wurden junge Bäume von den Rehen verbissen. Der Umbau des Waldes wäre so nicht möglich gewesen. Allenfalls hinter Wildschutzzäunen, die häufig eingesetzt werden und von denen immer wieder auch Reste im Wald liegen bleiben, lange nachdem sie gebraucht wurden. Herbert Riepel zeigt uns einen nicht weit vom eigenen Wald entfernt. Immer wieder verfangen sich Tiere in solchen alten Zaunresten.
Ich möchte nicht wissen, wie viele Stücke Wild in solchen Zonen elendig zugrunde gehen. Sowas bräuchte es nicht. Auch im Sinne des Tierschutzes müssten wir im Wald auf flächige Zäunungen verzichten.
Wie oft findet man diese alten Wildschutzzäune?
Eigentlich, das findet man fast überall, also eigentlich sehr häufig. Und noch ein Punkt. Wir müssen in Bayern über 2 Millionen Hektar Wald umbauen. Sollen wir das alles hinter Zäune machen? Da stelle ich mich zwei Fragen. Erstens, wo soll dann das Wild hin? Und zweitens, wer soll das bezahlen?
Für die Brüder stand fest, dass sich bei der Jagd etwas ändern musste, sagt Alexander Riepel.
Wir betreiben ja diesen aktiven Waldumbau schon seit über 20 Jahren und wir sind dann irgendwann immer am Punkt Jagd, sind wir gescheitert. Ich erinnere mich da an jedes Gespräch mit unserem Förster damals, das nach zwei Sätzen ist es bei der Jagd geendet und der hat uns dann da auch dazu ermutigt, das selbst zu machen, weil es ist bei der Jagd und beim Waldbau wie überall im Leben, es kommt keiner von auswärts, der dir deine Probleme löst. Du musst diese Probleme selbst lösen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
Damals sei nicht nur zu wenig gejagt worden, es habe auch Trophäenjagd stattgefunden, also eine Jagd vorrangig auf männliche Tiere. Wegen des Gehörns, der Jagdtrophäe, sagt Alexander Riepel. Damit hätten sie als Jäger Schluss gemacht.
Wir stellen den Lebensraum in den Mittelpunkt und wir schießen über alle Altersklassen, weil die Reproduktion, die kann man ja nur über das Weibliche beeinflussen.
Also mehr weibliche Tiere?
Ausgewogen, einfach ausgewogen und nicht nur auf das Gehirn fixiert, sondern einfach so, dass man halt auch bestandesregulierend eingreift.
Anders als die Brüder Riepel können das die meisten Waldbesitzer nicht selbst entscheiden, weil sie nicht selbst jagen. Ihr Wald wird in aller Regel bejagt von einem Jagdpächter. Das Ergebnis ist für viele nicht zufriedenstellend. Das bestätigt auch Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz, auch aus seiner eigenen Erfahrung als Waldbesitzer und Jäger.
Es gibt Bereiche, die haben sich sehr gut entwickelt. Da haben Jäger, Waldbesitzer, Forstleute an einen Strang gezogen und haben sehr gute Erfolge erzielt, auch deutliche Verbesserungen in der Verbissbelastung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt aber auch Bereiche, da funktioniert es nicht, also gerade in Nordbayern, im Regierungsbezirk Mittelfranken und Unterfranken gibt es sehr viele kritische Verbissbelastungen. Etwa 70% der Hegegemeinschaften oder Jagdreviere sind dort mit zu hoher Verbissbelastung festgestellt worden. Also das heißt, dort werden gesetzliche Ziele, also dass sich die Wälder natürlich verjüngen können müssen, die werden dort teilweise seit vielen Jahren nicht erreicht. Und von daher muss sich dort was ändern. Also da ist sicher einiges noch zu tun.
Genau diese Abschussplanung würde Bayerns Jagdminister Hubert Aiwanger dagegen am liebsten abschaffen, ebenso wie der Bayerische Jagdverband. Beide plädieren für mehr Eigenverantwortung von Waldbesitzern und Jägern. Nicht die Frage, ob gejagt wird, entzweit also Jäger, Waldbesitzer und Naturschützer, sondern die Frage, wie viel und wie intensiv. Und wenig deutet darauf hin, dass dieser Streit so bald geschlichtet werden könnte. Sind der Wald und seine Zukunft mehr wert als die Tiere? So könnte man den Grundsatz Wald vor Wild verstehen. Er steht bis heute so im Waldgesetz. Und ärgert Bayerns Jagdverbandschef Weidenbusch genauso wie Ermahnungen, sich daran doch bitte zu halten.
Der Bund Naturschutz möchte deutlich mehr Schalenwild erlegt haben, also die Gams, das Rotwild, insbesondere das Reh, da ist mit uns nicht drüber zu reden. Wir sind eh schon der Meinung, dass wir eher zu hoch in den Abschüssen da sind, wenn, soweit sie behördlich vorgegeben sind. Wir haben gerade selber eine Verordnung aus der Welt geklagt, mit der Gams, Rot- und Rehwild das ganze Jahr bejagt werden sollten.
Die Vorgaben der Abschussplanung seien überzogen und orientierten sich zu sehr an den Interessen der Waldbesitzer, sagt Weidenbusch.
Wir wollen einen artenreichen, gesunden Bestand haben und wir Jäger als Experten der Natur sind täglich da draußen am Kontakt mit dem Wild und entnehmen nur das, was tatsächlich als Überpopulation entnommen werden muss. Das gilt nicht dafür, mehr zu entnehmen, als es unbedingt sein muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Profit ist nicht wichtiger als Tierschutz.
Die Jäger als Tierschützer gegen die Profitabsichten der Waldbesitzer und als Erhalter der Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt. Das sieht man beim Deutschen Tierschutzbund ganz anders. Gelebter und praktizierter Naturschutz, den der Jagdverband für sich reklamiere, sehe anders aus, meint Wildtierreferent James Brückner.
Aus meiner Sicht ist die Jagd erstmal ein Hobby, was keinen klaren Kriterien unterliegt. Was Naturschutz angeht, bei der Jagd wird natürlich zugunsten bestimmter jagdbarer Wildarten gejagt und auch das ökologische Gleichgewicht dahingehend verschoben. Also vor allem Beutegreifer wie der Fuchs werden ja sehr intensiv verfolgt, wohingegen andere Arten, die vielleicht gar keine Schäden anrichten, die auch nicht verwertet werden, dann auch trotzdem bejagt werden, auch wenn sie zum Beispiel bereits als gefährdet eingestuft sind, Stichwort Feldhase oder Wildkaninchen. Da frage ich mich dann schon, was das mit Naturschutz zu tun haben soll. Auf der anderen Seite sehen wir ja im Bereich des Schalenwilds, dass wir sehr viel Wildverbiss in den Wäldern haben, obwohl eine unfassbar hohe Zahl an Rehen und Rotwild und so weiter gejagt wird. Also hat das für mich eigentlich den klaren Anschein, dass die Jagd hier nicht unbedingt helfen kann und dass man irgendwas was ändern müsste.
Sinnvoll, sagt James Brückner, wäre es, Konzepte zu erarbeiten für den jeweiligen Bestand und das jeweilige Gebiet.
Welche Schutzziele möchte ich erreichen? Wie kann ich diese erreichen? Mit welchen Maßnahmen? Was funktioniert auf der Fläche? Was funktioniert vielleicht nicht? Und erst dann überlegen, okay, muss ich hier tatsächlich jagdlich eingreifen? Muss ich Tiere schießen? Und wenn ja, welche?
Für eine Bestandsregulierung spricht sich auch Kurt Kotreschall aus, Biologe und Verhaltensforscher, einst Lehrstuhlinhaber für Verhaltensbiologie an der Uni Wien. Die Frage, ob sich Wildbestände nur durch die Jagd regulieren ließen oder ob sie das auch auf natürliche Weise selbst tun würden, beantwortet er so.
Generell muss man sagen, dass nur ein Bruchteil jener Arten, welche heute bejagt werden, also welche im Jagdrecht drinnen sind, aus ökologischen Gründen auch tatsächlich bejagt werden sollten. Hauptsächlich Schalenwild, also Rehe, Hirsche, Wildschweine. Füchse müssen prinzipiell nicht bejagt werden. Die haben eine ganz gute Selbstregulation, außer, und da kommen jetzt die Ausnahmen rein, es gibt lokal gute Gründe, etwa um schwerpunktsmäßig und temporär andere Tiere zu schützen. Die Riesenbrüter zum Beispiel, wenn es lokal wirklich kritisch wird. Aber da muss man eher für bessere Strukturen sorgen.
Bessere Strukturen heißt mehr Lebensräume für wiesenbrütende Vögel, für Amphibien und Reptilien. Die sind zwar Beutetiere des Fuchses, leiden aber vor allem unter dem Verlust ihrer natürlichen Lebensräume, viel mehr als unter dem Fuchs, meint auch James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund.
Der Fuchs sagt, es ist ein klassisches Beispiel, dass die eigentlich nicht dazu beiträgt, jetzt bedrohten Bodenbrütern zu helfen. Also die Bestände gehen seit Jahrzehnten zurück und es ist auch wissenschaftlicher Konsens, dass das auf die Intensivierung der Landwirtschaft, Flächenversiegelung, Pestizideinsatz und so weiter zurückzuführen sind. Also Feldlärche, Kiebitz und so weiter, die gehen deswegen zurück und nicht, weil jetzt Füchse deren Bestände so dezimiert hätten. Natürlich ist es so im Einzelfall, wenn die Bestände schon sehr gering sind, dass dann Beutegreifer vielleicht auch noch einen gewissen Anteil haben und den Nachwuchs erbeuten. Aber auch hier wieder muss man eigentlich zu einem Wildtiermanagement kommen. Das heißt, ich muss mir die Fläche genau anschauen, welche Bodenbrüter kommen davor, welche Beutegreifer sind hier vor Ort, welchen Einfluss haben die auf die gefährdeten Arten, kann ich vielleicht durch Lebensraumoptimierung etwas verändern, kann ich vielleicht beispielsweise durch Zäunung die Gelege schützen und erst dann kann man im Einzelfall schauen, muss ich hier wirklich Füchse bejagen oder nicht.
Zurück in Riedenburg-Tannen im Landkreis Kelheim. Den Fuchs bejagen, das machen die Gebrüder Riepel nicht.
Wo wir gänzlich drauf verzichten, das ist der Fuchs, weil das in Zeiten der Trockenheit, in Zeiten des Klimawandels verbietet es sich, unseren fleißigsten Mäusebefänger einfach wegzuschießen.
Und auch der Eichelhäher, der bei Jägern ziemlich unbeliebt ist, weil er das übrige Wild vor ihnen warnt, wird im Revier in Tann nicht bejagt. Der Eichelhäher verrät schließlich nicht nur den nahenden Jäger, sondern hilft auch beim Waldaufbau, indem er Eicheln sammelt und vergräbt, die dann zu Bäumen werden, sagen die Brüder.
Unsere Vogelpopulation, speziell der Eichelhäher, die sind so fleißig. Bei uns gehen mittlerweile Kirschen auf, Eiben auf, Eichen auf, obwohl wir die gar nicht im Ausgangsbestand haben.
Was wäre, wenn man den Fuchs gar nicht mehr bejagen würde? Diesen Versuch hat ein ganzes Land schon gemacht, rund 500 Kilometer westlich von Riedenburg, das Großherzogtum Luxemburg. Hier ist die Jagd auf den Fuchs seit 2015 nicht mehr erlaubt. Was ist seitdem geschehen? Gibt es heute mehr Füchse als früher? Haben Krankheiten zugenommen wie Räude, Tollwut oder Fuchsbandwurm? Was ist mit den Beutetieren des Fuchses, den Wiesenbrütern, Amphibien und Reptilien, all den Gründen, aus denen bei uns 400.000 Füchse pro Jahr erlegt werden? Die Entscheidung, den Fuchs in Luxemburg nicht mehr zu bejagen, sei nach intensiven Beratungen getroffen worden, erzählt Laurent Schley, Biologe und Chef der luxemburgischen Naturverwaltung. Das Argument, dass der Fuchs bejagt werden müsse, um Bodenbrüter, Amphibien und Reptilien vor ihm zu schützen, sagt Laurent Schley, sei damals natürlich auch diskutiert worden.
Wir sehen das aber eher durch eine Verschlechterung und auch Zerstörung der Lebensräume bedingt, als jetzt durch etwaige Beutegreifer. Bei den Amphibien muss man auch so sehen, dass wirklich das Hauptproblem der Amphibien die Lebensraumzerstörung ist und Entwässerung und Zuschütten von Teichen und so weiter.
Hinzu komme der sogenannte Chytridpilz, der europaweit Amphibien bedrohe und auch in Luxemburg nachgewiesen sei. Im Vergleich zu all diesen Bedrohungen seien Beutegreifer wie die Füchse das geringere Problem, sagt der Chef der Naturverwaltung.
Die können natürlich auf diese sehr schwachen Restpopulationen dann wieder einen Einfluss haben, das ist schon möglich, nur ist nicht der Grund für den Rückgang dieser Arten.
Die Populationszahlen des Fuchses seien weder vor noch nach Beginn des Jagdverbots erhoben worden, sagt Laurent Schley, aber es gebe bis heute keinerlei Hinweise auf einen nennenswerten Anstieg.
Wir haben weder dichte Studien gemacht noch irgendwelche anderen Studien über die Zahlen, aber man merkt jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie, man hat natürlich immer noch ab und zu einen Fuchs, der sich einen Huhn holt oder der sich ein Hauskaninchen holt, das gibt es natürlich immer, das gab es auch davor. Aber so wirklich, dass man jetzt da merken würde, dass da die Probleme massiv eskalieren täten, das kann man so nicht sagen.
Das, was sich in Luxemburg verändert hat seit Beginn des Fuchsjagdverbots, sagt Laurent Schley, sei die Zahl der Fuchsbandwurmfälle. In den vergangenen 10 Jahren sei das Vorkommen dieses Parasiten sehr stark gesunken. Von 40% aller untersuchten Tiere auf heute nur noch 10%. Und das ohne Jagd. Oder vielleicht gerade, weil die Tiere nicht bejagt wurden? Noch sei ein Zusammenhang nicht nachgewiesen, sagt Schley, aber es gebe eine ernstzunehmende Hypothese.
Es gibt schon tatsächlich eine Studie in Frankreich, die darauf hindeutet, dass durch weniger Abschüsse, zum Beispiel Jagd, die Struktur der Fuchspopulation weniger gestört wird. Und wenn die weniger gestört wird, dann überleben auch mehr Altfüchse und vielleicht weniger subadulte Füchse, sodass die subadulten Füchse, die ja empfänglicher sind für den Fuchsbandwurm, dass es dann daran halt liegt, dass die in der Population weniger vertreten sind. Oder? Das ist so eine Hypothese, die in Frankreich aufgestellt wurde, die man sicherlich noch mit weiteren Studien untermauern kann und sollte.
In einigen Fällen wurden einzelne kranke Füchse auch in Luxemburg von den Behörden entnommen, sprich geschossen, etwa bei vermehrtem Auftreten der Staupe oder der Räude. Das seien aber sehr geringe Zahlen gewesen. Gelassen sieht diese Krankheiten der Wiener Biologe Kurt Kotreschall. Die Räude, sagt er, reguliere den Fuchsbestand auf natürliche Weise.
Das ist kein Grund einzugreifen. Es ist bekannt, dass Füchse in Zyklen vorkommen. Das heißt, einmal gibt es viele und dann wieder weniger Füchse. Und diese Zyklen hängen mit Nahrungszyklen, also mit Kleinsäugerzyklen zusammen. Und das kann man einfach laufen lassen. Und daher gibt es manchmal Jahre, wo die Fuchspopulationen auch aufgrund von Nahrungsmangel und Räude wieder zusammenbrechen.
Reguliert werden könne die Zahl der Füchse schließlich auch durch andere Raubtiere.
So etwa ist bekannt, dass Wölfe ganz gute Regulatoren von Mesopredatoren sind. Also wenn es in einem Gebiet Wolfsrudel gibt, dann ufern gewöhnlich die Füchse oder neuerdings auch die Goldschakale nicht so aus, dass man als Mensch eingreifen müsste.
Überhaupt habe der Wolf dort, wo er auftauche, sehr positive Effekte auf die Ökologie und die Artenvielfalt. Das liege vor allem daran,
dass Wölfe im Gegensatz zu menschlichen Jägern kein Interesse an Trophäenjagd haben, sondern vorwiegend für ihre Ernährung jagen. Und zweitens haben Wölfe einen sehr scharfen Blick für kranke und schwache Beutetiere, vor allem auch, weil sie das eigene Verletzungsrisiko beim Reißen zu minimieren trachten. Also Wölfe sind sehr vorsichtige, eher feige Tiere unter Anführungszeichen.
Auch mit einem anderen Vorurteil gegen den Wolf räumt der Biologe auf. Den Wolf zu bejagen, wie dies manche fordern, führe nicht dazu, dass Weidetiere besser geschützt würden, so Kotreschall, der sein Leben lang selbst mit Wölfen gearbeitet hat. Im Gegenteil, die Bejagung der Wölfe führe eher zu mehr Geburten bei den Raubtieren und einem größeren Risiko für die Weidetiere.
Also wenn man wirklich intensiv jagt, kann man natürlich Wölfe und Füchse ausrotten, keine Frage. Aber sozusagen bei unserer Jagdintensität verringert man immer nur die Dichte der Population, man stört die sozialen Beziehungen. Das führt bei Füchsen und sicher auch bei Wölfen dazu, dass sie die Reproduktion ankurbeln, dass sozusagen Leerstellen entstehen. Man darf nicht vergessen, dass Wolfsrudel ja nichts Böses sind, sondern Wolfsrudel, Lokale in Kombination mit Herdenschutz verringern den Druck auf Weidetiere, auch weil Wölfe eine sehr leistungsfähige, dichteabhängige Regulation haben. Also etablierte Wolfsrudel halten Einwanderer fern, die unter Umständen wesentlich kritischer sind Weidetieren gegenüber als etablierte Rudel. Also diese Effekte zerstört man alle relativ mutwillig. Wieder besseres Wissen eigentlich, wenn man sozusagen in Wölfe einfach reinschießt.
Da, wo der Wolf sei, brauche es natürlich wirksamen Herdenschutz, sagt auch James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund. Für den Wald und die Regulation der Wildbestände sei der Wolf aber grundsätzlich eine Hilfe.
Wölfe helfen durch ihre Jagdweise, Schalenwildbestände gesünder zu halten, weil sie eben kranke, schwache und alte Tiere jagen. Die Bestandszahlen des Wolfs helfen aber momentan zumindest noch nicht, hier einen großen Einfluss auf Rehwild auszuüben, weil wir einfach so viel Rehwild haben. Und da, wo man Untersuchungen gemacht hat, in Mecklenburg, glaube ich, oder in Sachsen, da konnte man jetzt auch nicht so einen drastischen Einfluss des Wolfs auf Reh oder Rotwild feststellen.
In Riedenburg-Tann im Jagdrevier von Alexander und Herbert Riepel hat sich bisher noch kein Wolf blicken lassen. Und wenn es ihn eines Tages doch hierher ziehen würde, was dann?
Ja, man muss das wirklich mal nüchtern betrachten. Waldbau und Ackerbau würden vom Wolf massiv profitieren. Problem wird es bei Herdentieren ergeben, also bei der Beweidung. Also Weidetiere, das wird aber ein Problem werden.
Ist für mich ja bezeichnend, dass doch nicht wenige Waldbesitzer jetzt auf den Wolf hoffen, weil sie dieser herkömmlichen Jagd nicht mehr vertrauen.
Solange der noch nicht da ist, regulieren die Brüder den Rehwildbestand weiter durch die Jagd. Dass es funktioniert, zeigen sie uns am Waldrand, nicht ohne Stolz.
Also die angrenzende Ackerfläche, die gehört auch uns und wir haben da ringsherum, das ist mit Sicherheit 1 Kilometer, so einen Kleegrasstreifen eingesät und da ist die letzten 12 Jahre ist da kein Kitz mehr ausgemäht worden, weil eben der Lebensraum im Wald so gut ist.
Den Lebensraum im Wald nutzen die Tiere. Und weil es nicht zu viele von ihnen gibt, wird er nicht weggefressen, sagt Alexander Riepel.
Was sich einstellt bei uns, das ist eine sogenannte latente Naturverjüngung. Das heißt, durch dieses Absenken des Rehwildbestandes ist immer ein gewisser Grundbesatz an Naturverjüngung da. Jetzt, wenn hier der Käfer käme, es würde weitergehen. Wir haben hier die Tanne, wir haben hier die Eiche. Was habe ich gerade gesehen? Ahorn habe ich gesehen. Also diese latente Naturverjüngung, man wird das auch bei uns an die Käferlöcher sehen, mit wie wenig Pflanzmaterial, das man da auskommt.
Selbst Baumarten, die im Ausgangsbestand nicht vorkommen, sind bei ihnen plötzlich da. Den Vögeln sei Dank, sagt Alexander Riepel.
Ein bisschen derb formuliert, könnte man sagen, der Vogel scheißt sich seinen eigenen Wald. Und wenn das dann nicht zusammengefressen wird von einer Überpopulation, dann entwickelt sich ein gesunder Mischwald.
Ohne Jagd scheint es nicht zu gehen, in einer Landschaft, die keine Naturlandschaft mehr ist. Beim Reh und anderem Schalenwild sind sich die meisten da einig. Bei anderen Arten wie Fuchs oder Eichelhäher gehen die Meinungen dagegen auseinander und erst recht beim Wolf. Aber das ist schon wieder eine eigene Geschichte.